Video- und Podcast-X-Technik Fertigungstechnik.
Für unsere Video- und Podcast-Serie X-Technik Fertigungstechnik waren wir diesmal an einem eher ungewöhnlichen Ort für ein Gespräch über die Zukunft der Zerspanung. Im Paneum, der Wunderkammer des Brotes bei Backeldrehen in Oberösterreich. Umgeben von jahrtausendealter Brotkultur treffen wir hier Irene Bader. Die gebürtige Österreicherin ist seit über 20 Jahren bei DMG Mori. Ihr Weg führte vom österreichischen Händler der damaligen DMG bis in den Vorstand eines heute japanisch geprägten Weltkonzerns. Wir sprechen über Machining Transformation, über kulturelle Brücken zwischen Deutschland und Japan, über Investitionsmut in schwierigen Zeiten und über die Frage, wie wir junge Menschen wieder für die Fertigungstechnik begeistern können. Somit von Brot zur Smart Factory. Also, viel Spaß beim Zusehen und Zuhören.
Irene, freut mich sehr, dass wir uns heute hier zu Hause in Österreich.
In Österreich, genau, freut mich auch sehr.
Sind hier im Paneum bei der Firma Backeldrehen eingeladen, dürfen wir den Videocast aufnehmen. Dass wir uns heute über dich persönlich natürlich, über das Unternehmen DMG Mori, die Zukunft der Fertigung und natürlich auch, was raus sich wichtig ist, den Nachwuchs der zukünftigen Fachkräfte unterhalten können. Freut mich sehr, dass du gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und freut mich ganz besonders, heute mit dir hier in Österreich zu sein.
Sehr schön. Wir sprechen heute nur wenige Tage nach der wohl größten Hausausstellung, die ich persönlich kenne. Das ist in Franken bei DMG Mori. Wie war es? Wie war die Stimmung? Wie waren die Eindrücke?
Also wir haben dieses Jahr eine viel bessere Stimmung gehabt, als das noch letztes Jahr der Fall war. Muss aber dazu sagen, es war jetzt die 31. Open House im Fronten. Also die hat sich schon sehr entwickelt und hat sich auch so, das ist mir dieses Jahr sehr bewusst aufgefallen, zu so einer Plattform entwickelt, wo wirklich die Welt zusammenkommt, so am Anfang des Jahres. Und die Kunden und die Partner sich auch primär austauschen wollen. Ne? Wo geht gerade der Markt hin, wie ist gerade die Stimmung? Und wir haben wirklich sehr, sehr viele sehr offene, sehr ehrliche, sehr direkte Gespräche gehabt. Wo die Kunden oder Partner auch an so Punkten sind, wo sie sagen, okay, wie richte ich jetzt mal Fertigung der Zukunft aus? Ne? Das treibt schon viele um. Und wir wissen natürlich viele, auch Kostendruck ist natürlich auch da in vielen Ländern. Aber nichtsdestotrotz war die Stimmung positiver als letztes Jahr. Also das merkt man schon auch wieder. Und viele Kunden und Partner auch wieder sehr zukunftsorientiert denken. Also ich habe so viele Gespräche gehabt mit Partnern, Kunden von der ganzen Welt. Und das war diesmal wirklich, also es hat große Freude und großen Spaß gemacht, aber in zwei Wochen natürlich sehr anstrengend sind.
Also eine Woche ist deutsch und die andere ist international?
Ja, es hat sich dieses Jahr sehr vermischt. Also wir haben ursprünglich hier angefangen, so das ein bisschen zu entzerren. Die erste Woche so deutschsprachig, Dachregion. Und die zweite Woche ist dann mehr international mit den ganzen Delegationen. Und das hat sich dieses Jahr aber ein bisschen durchgemischt. Also es waren wirklich zwei Wochen, die sehr international geprägt waren. Und war eigentlich wirklich eine ganz spannende zwei Wochen, haben wir riesig Spaß gemacht.
Für uns auch gerne, also positive Stimmung, Format ist so.
Ist für alle gut, genau. Absolut.
Tut uns alle gut und vielleicht gibt es auch den anderen Schub für die Branche.
Also, absolut.
Im Konzern selber, gibt es ähnliche Hausstellungen? Gibt es das in Japan auch?
Ja, wir machen es in Japan ein bisschen anders. Also wir hatten vor ein paar Jahren auch so klassische, einmal so ganz eine große Open House in Iga gehabt, in unserem größten Werk. Und haben dann aber in der Corona-Zeit umgestellt und machen dort regelmäßig und immer noch die Technology Fridays. Also das heißt, wir haben dort spezielle Themen. Unsere Vertriebskollegen laden Kunden ein, so kleinere Gruppen, 20, 25 Leute. Und die bekommen dann einen speziellen Fokustag im Werk in Iga. Das machen wir auch in Tokio. Da haben wir ja einen relativ großen Showroom. Und wir sind ein bisschen weggegangen von diesen großen Veranstaltungen. Und zwar deshalb, weil wir ja immer Delegationen nach Japan haben, aus der ganzen Welt. Und da ist es einfach komplett unterschiedlich, wann die kommen. Und deshalb, das IGA ist eigentlich auch immer offen für Delegationen, für Kunden, für Technology Friday. Also da ist auch immer ganz, ganz viel los. Ne? Also im Fronten auch haben wir auch Delegationen unterm Jahr. Aber da ist die Tradition also ein bisschen geblieben, dass man sagen, so Anfang des Jahres ist immer das große Open House und da treffen sich alle zum Austausch und wirklich eine Plattform für die persönliche Begegnung.
Gewaltig, was sie im Social-Media-Bereich auch tut, wenn man das folgt, Social-Media, das wird man von allen Seiten.
Von allen Seiten, ja.
Zugespielt. Hofft man fast keine Tiefahrt, weiß man schon, was los war.
Also wir machen selber, aber auch unsere Kunden oder die Besucher machen da sehr viel selber mittlerweile. Also die Kommunikationskanäle, die sind mittlerweile sehr breit aufgestellt.
Ein Highlight war, glaube ich, die Eröffnung des neuen Ausbildungszentrums.
Ja, auch mein persönliches Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen.
Liegt ja am Herzen.
Ja, haben wir riesige Freude. Das ist ein großes Ausbildungszentrum, für 150 Azubis und duale Studenten. Einerseits, die dort wirklich von der Pike auf Maschinenbau lernen, also wirklich von konventionellem Maschinenbau bis zu Robotik und KI. Auf der anderen Seite ist es ein, also wir nennen es ja auch bewusst Training Center, weil es auch für unsere eigenen Mitarbeitenden da ist, um da weiterzubilden, lebenslanges Lernen und so weiter. Und das ist ja wirklich ein, ja, ist ein tolles Gebäude geworden und ist auch direkt neben der Produktion. Also diese jungen Leute, die bei uns da beginnen, die haben auch direkt den Anschluss in die Produktion und voneinander lernen. Und das war mir, ja, das war große persönliche Freude, dass das jetzt fertig geworden ist und dass wir das eröffnen konnten jetzt letzte Woche.
Zu Beginn kurz auf dich persönlich kommen. Du bist der gebürtige Österreicherin aus Mühlhof, darf man vielleicht erwähnen. Hatte diese Herkunft ein bisschen geprägt, denn man Berndorf ist sehr industriell. Und war das schon irgendwo etwas, was deinen beruflichen Weg begleitet hat?
Ja, also Berndorf ist ja, hat ja eine große, ja, industrielle Tradition, das steht außer Frage. Was mich aber ein bisschen mehr geprägt hat als der Ort selber, war so dieser Moment des Aufbruchs. Ne? Ich bin ja mit 22 dann nach Deutschland oder in die Welt dann gekommen und ich war immer so getrieben von der Neugierde und von neuen Perspektiven. Und ja, rückblickend muss ich sagen, dass diese frühe Entscheidung, so das, ja, das vertraute Umfeld zu verlassen und rauszugehen, mich in meinem beruflichen Werdegang sicherlich mehr geprägt hat als der Ort selber.
Ja. Ja. Du hast gestartet beim Händlerkabel damals?
Genau. Waren damals noch Händler der damaligen DMG.
Aber nicht mehr lange, sondern du bist gleich den Weg in die Zentrale gegangen, oder?
Genau, ich bin damals dann nach Bielefeld gegangen, da war ich so Anfang 22 und habe für den damaligen Vorstandsvorsitzenden dort Projekte geleitet und bin dann aber 2005, und das war ja noch so 4-5 Jahre vor der Kooperation DMG More, bin ich damals zum japanischen Konkurrenten Morisaike gewechselt, also vor ja, mittlerweile über 20 Jahren.
Ups. Wie es der Zufall will, haben Sie die zwei gefunden.
Genau.
Später.
Genau.
Warst du der Grund? Nein.
Nein, der Grund war ich nicht. Der Grund war, ich war von Anfang an dann dabei, was natürlich auch super spannend war, weil ich beide Unternehmen kannte. Und ja.
Das ist nicht vermittelt damals.
Nein, ja, vielleicht ein bisschen, genau.
Und heute sitzen wir da, du bist Vorständin in der DMG More AG sozusagen, leitest dort
DMG More Company Limited, genau, also das ist ja die Mutter für den Gesamtkonzern, genau.
Ja. Leitest dort die Agenten fürs Marketing, die Kommunikation, auch vertrieblich, glaube ich, bist du erfahren.
Strategische Marktausrichtung, genau, in Europa, ja.
Wie kommt man dorthin?
Wie kommt man dorthin? Ja, wie gesagt, ich habe klein angefangen mit Angeboten zu schreiben und durfte dann ganz viele Stationen und Wege gehen im Unternehmen. Also wie gesagt, zuerst in der DMG und dann Morisaike, also im japanischen Unternehmen. Und ich habe dort immer große Chancen bekommen, neue Themen zu machen oder eigentlich so rückwirkend war so der rote Faden, eigentlich immer Projekte oder Themen, die ich von null auf begonnen habe. Und das war natürlich eine große Chance für mich oder auch Chancen bekommen, die ich nehmen durfte und durfte mich da in den letzten ja, 20, 25 Jahren entwickeln und bin jetzt das dritte Jahr im Vorstand.
Gratulation dazu.
Dankeschön, vielen Dank.
Und das ist beachtlich, speziell als Frau, glaube ich, oder? Es ist vielleicht gar nicht so einfach, in einer technisch geprägten Umgebung, was von Männern dominiert ist, ja, sich so Karriere zu machen.
Naja, also wie ich angefangen habe in der Maschinenbaubranche, da hat man ja eigentlich über die Rolle der Frau oder die Chancen für Frauen in unserer Branche überhaupt nicht gesprochen. Das ist einfach ein Fakt, das war einfach nicht so. Das war für mich jetzt auch keine Hürde, sondern das war einfach so die Situation. Ne? Und ich glaube, das ist heute anders. Also heute geht es ja viel mehr um die Visibilität oder auch um Vorbilder vielleicht. Und ich bin keine Feministin. Aber ich sehe schon auch als meine Aufgabe, Frauen auf ihrem Weg zu begleiten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber schlussendlich geht es trotzdem immer um die Leistung und um das, was man kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass gemischte Teams gut funktionieren. Das ist auch meine Erfahrung, dass Entscheidungen anders getroffen werden und wir auch ja, die Frauen in der Wirtschaft auch haben wollen oder auch in der Industrie. Und deshalb setze ich mich da auch ein. Und mir war das aber auch nie so bewusst, ne? Also ganz früher noch, so vor einigen Jahren, dass du da irgendwie, das war einfach so die Branche, ne? Und das ist jetzt im Grunde genommen ja auch nicht schlecht, das war die Situation so, ne? Und mir ist es erst viele Jahre später irgendwie so mal bewusst geworden. Da war ich mal in Berlin eingeladen, auch für eine Präsentation, für Keynote. Und da war ein bekannter Journalist, den du auch kennst. Und der hat damals moderiert und hat mir auf der Bühne halt so angekündigt. Und ja, und Irene Bader und japanisches Unternehmen. Und dann hat er gesagt, ja, und wir sprechen immer von der gläsernen Decke bei den Frauen. Und ihre gläserne Decke war aus Panzerglas. Und ich habe mir dann damals so gedacht, naja, irgendwie, das war für mich so ein Aha-Moment, weil es mir gar nicht so aufgefallen ist, wie das eigentlich so ist. Und mir da ist bewusst wurde, wie man das vielleicht von außen sieht. Ne? Genau, das war irgendwie ganz spannend.
Wie wichtig war die technische Ausbildung in deinem Bereich? Also natürlich, du bist jetzt keine Technikerin gewesen, aber ich denke mal, über die 20 Jahre kann man mit dir schon auf Augenhöhe über die Zerspannungstechnik.
Nein, Ingenieurin bin ich nicht, den möchte ich auch ganz klar sagen. Wir haben ein ganz ein großes Wissen.
Kann ich das mit deiner Position auch technisch mit den Leuten reden?
Ja, also wir sind auch...
Du besuchst alle Produktionswerke immer wieder, du bist mit Kunden in Gesprächen. Dann muss man natürlich technischen Background auch haben.
Muss man auch. Also ich bin ganz bewusst, sage ja ganz klar, keine Ingenieurin. Ich glaube, das war vielleicht für mich sogar immer ein bisschen ein Vorteil. Also ich komme ja ursprünglich aus der Kommunikation und Marketing-Schiene, also auch vor allem technische Kommunikation. Und da braucht es natürlich als erst einmal das Interesse an die Technologie und an die Technik. Ne? Und das war bei mir immer da, mir das immer wahnsinnig interessiert. Und ich wollte es auch immer verstehen in meinem Bereich der Möglichkeiten. Ne? Also als Nicht-Ingenieurin. Weil ich glaube, es geht ja darum, dass Technologie wird ja dann erst relevant, wenn der Nutzen sichtbar wird, also auch der Nutzen für den Menschen. Und für mich war es immer wichtig, mich mit den Ingenieuren zu unterhalten oder auch zu lernen, was machen wir oder welche neuen Technologien bringen wir gerade, um genau diesen Nutzen und Mehrwert für den Menschen zu erklären. Und ich glaube, zurückblickend war das für mich ein Riesenvorteil. Und klar war das Interesse für die Technologie da und das ist auch umgebrochen so der Fall. Ja.
Wir haben jetzt ein deutsches Unternehmen und ein japanisches Unternehmen. Ich habe ja schon viele Gespräche geführt mit Kollegen von dir, von Mitarbeitern von DMG More. Wie schwierig war es wirklich zu Beginn, diese unterschiedlichen Denkweisen irgendwie zusammenzubringen?
Wir müssen sagen, dass Japan und Deutschland, die haben eine sehr starke industrielle Basis. Das ist jetzt einmal so das Grundthema. Aber Deutschland und Japan ist sicherlich im Denken noch unterschiedlich. Ne? Also wenn wir in Deutschland sehr klar sind, sehr schnelle Entscheidungen treffen, auch vielleicht Prozesse nicht so langfristig denken, wie das in Japan ist. Ne? In Japan ist es so, dass oft Entscheidungen im Prozess entstehen und auch das Thema Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Basis ist. Und das Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen, sondern das ist eben auch sehr langfristig und wird langfristig gedacht. Und ich glaube, das muss man immer berücksichtigen, wenn man auf globaler Basis arbeitet, dass man auch diese kulturellen Unterschiede berücksichtigt. Ne? Was aber der Vorteil ist von diesen zwei Nationen oder Kulturen ist, dass wir Werte teilen. Ne? Also Werte im Sinne von Qualität, auch von sicherlich langfristigen Kundenbeziehungen. Und das war mal so die Grundbasis, die extrem wichtig war. Und wir haben dann relativ früh angefangen, auch die Menschen bei uns im Konzern zusammenzubringen, um voneinander zu lernen. Weil wenn du sagst, okay, jetzt sind wir halt ein Unternehmen und da kommen Kulturen aneinander, das wird so nie funktionieren, wenn so ein Prozess nicht begleitet wird. Und dieser Prozess ist begleitet worden und wird immer noch begleitet. Also wir haben zum Beispiel sehr, sehr früh angefangen mit einem Global Development Summit, nennen wir das. Wir haben die wichtigsten Ingenieure aus beiden Welten zusammengeholt, aber auch aus Amerika und haben die in Workshops für 3 Tage auch physisch zusammengebracht und ganz bewusst in interkulturellen Teams, damit die einfach voneinander lernen, neue Sichtweisen einbringen. Und da sind tolle Innovationen entstanden. Und das ist so ein Beispiel von vielen, wo wir immer noch alles Mögliche machen, damit Kulturen gut miteinander zusammenarbeiten. Weil das ist meines Erachtens ganz wichtig und eine ganz wichtige Basis in so einem globalen Zusammenspiel.
Also Ziel war es, die Stärken beider
Absolut.
Kulturen.
Stärken beider Kulturen zusammenzubringen und es geht einfach nur durch ein Verständnis. Und dass du mit den Kollegen jetzt nicht nur telefonierst oder heutzutage Videokonferenzen hast, sondern auch wirklich einmal physisch ein paar Tage verbringst und dann eine Lösung findest für ein Problem, das wir auch geben und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine zukünftige wichtige Innovation und an den Dingen solltet ihr auch gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, da muss man befähigen und auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass das möglich ist in einem Unternehmen.
Du arbeitest, glaube ich, auch sehr eng mit Dr. More persönlich zusammen. Dr. More gilt als extrem versierter Techniker, als Visionär in der Branche. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm?
Ja, ich habe das große Glück, dass ich jetzt schon 20 Jahre sehr eng mit ihm arbeiten darf. Und wie du richtig sagst, der Dr. More ist ein großer Visionär, ein hervorragender Technologe Und die Gespräche sind sehr, ja, sehr von Substanz geprägt, dass ich, und aber gleichzeitig auch sehr zukunftsorientiert, ne? Also er denkt immer sehr zukunftsorientiert und ist vor allem ein sehr, sehr wertschätzender Mensch, ne? Also das ist mir auch ganz, das schätze ich auch extrem an ihm. Der ist immer sehr nah am Kunden, der hört zu, der ist sehr interessiert an allem. Also ich kann mir in die 20 Jahre an kein einziges wirklich oberflächliches Gespräch erinnern. Sondern wirklich, das ist immer sehr substanziell und sehr zukunftsorientiert. Und er ist ein großes Role Model, muss ich sagen. Also ich habe großen Respekt vor dem, wie er das Unternehmen führt, wie er respektvoll mit Menschen umgeht. Und er ist jetzt nicht ein CEO, der irgendwo in seinem Zimmer in Tokio oder sonst wo in Japan sitzt, sondern immer ganz nah am Kunden und an die Menschen ist und Kunden besucht und ihm das immer nach wie vor so einen großen Spaß macht, weil er da auch lernt.
Also immer wieder in Österreich. Ja. Der war auch hier bei einer Firma zum Gratulieren, zum Jubiläum. Bist du da immer dabei? Also seid ihr gemeinsam unterwegs oder nicht?
Also ich bin nicht immer dabei. Ich bin schon auch viel mit ihm unterwegs, aber jetzt nicht immer. Das machen dann auch vor Ort die Vertriebskollegen, wie sie die Situation und auch so die Terminkalender ergeben. Aber wir haben einen sehr engen Austausch natürlich, klar, jetzt Vorstandsmeetings. Und ich bin ja auch oft in Japan und da ist das also ist ein sehr guter Austausch.
Hast du eine Wohnung in Japan, nur meine Frage?
Nein, Wohnung habe ich nicht in Japan, aber ich bin so zwischen 8 und 10 Mal im Jahr bin ich in Japan. Habe dort meine Teams, bin ja auch in Japan unterwegs. Also bin zwar viel in Tokio, aber auch in Nara, da haben wir ein großes Produkt- und Entwicklungszentrum. Unser großes Werk ist in Iga. Also ich bin in Japan auch viel unterwegs, auch wenn ich sicherlich, ich sage jetzt einmal 70% der Zeit in Tokio in unserem Headquarter bin.
Ich möchte ein bisschen auf die Technologie kommen. Ja. Machining Transformation. Ein Slogan, den Sie vor zwei bis drei Jahren jetzt gibt.
Ja, 3 Jahre ungefähr, MX, ja.
Das prägte ihn gemore in den letzten Jahren. Vielleicht kannst du ein bisschen kurz erläutern, wie ist es dazu gekommen überhaupt und was bedeutet das?
Machining Transformation ist jetzt nicht nur ein Slogan für uns, sondern eine Strategie, die uns jetzt seit circa 3 Jahren begleitet und auch sicherlich in der Zukunft noch begleiten wird, weil wir das Thema ja immer weiter denken und auch denken müssen. Und entstanden ist es eigentlich aufgrund der aktuellen Situation, vor der unsere Kunden stehen, ne? Dass wir sagen, es zählt nicht nur mehr die Maschine alleine, sondern dieser gesamte Prozess um die Maschine herum. Also was bedeutet das? Unsere Kunden müssen produktiver, effizienter produzieren. Fertigung wird neu gedacht, im Sinne von nicht nur eine einzelne Lösung, also eine einzelne Maschine, sondern all das, was in einen wirklichen Fertigungsprozess mit einfließt. Und das ist sicherlich, wo man gesagt hat, Produktivität. Also wie kann ich schneller und effizienter produzieren, kleinere Losgrößen, dafür viel mehr Variabilität, ne? Auch was das Endprodukt anbelangt, auch weniger Produktlebenszyklus. Ja? Auf der anderen Seite, wenn wir von Effizienz sprechen, ist, wie kann ich ressourcenschonender, wie kann ich energieeffizienter arbeiten und so für die Fertigung der Zukunft aufstellen. Und das waren so die Grundüberlegungen, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich so von der Lösung, die der Kunde jetzt oder in Zukunft braucht, wie können wir da unsere Maschinen, unsere Automatisierungslösung, unsere Digitalisierung und all das anpassen, um die Fertigung der Zukunft neu zu denken. Und das passiert eben alles unter dieser Strategie, unter diesem Dachnamen Machine Transformation.
Kann man ja auch sagen, der Industrie geht es aktuell und in den letzten Jahren vor allem überschaubar gut, kann man dazu sagen. Sind solche Themen, den Kunden ganzheitlich zu begleiten, heute gar nicht mehr wegzudenken? Das ist ein Muss eigentlich als Maschinenhersteller?
Ich sehe es so.
Nicht nur die Maschine mehr zu liefern, sondern...
Nicht nur die Maschine, nein. Also das sehe ich absolut so, dass es nur nicht mehr um dieses Einzelprodukt geht, um diese einzelne Lösung, sondern wirklich um den kompletten Prozess. Wir müssen den gesamten Prozess denken. Vom Anfang bis zur Fertigung selbst, bis zur Analyse. Und wie kann das funktionieren für unterschiedliche Märkte, aber auch für unterschiedliche Unternehmensgrößen? Und ich bin absolut der Meinung, dass das essentiell ist für die Zukunft der Fertigung. Absolut.
Ich glaube, gerade im Dachraum, also speziell in Österreich, wenn ich mit vielen Unternehmen spreche, wir stehen genau vor diesen Herausforderungen, wie du beschrieben hast. Losgrößen werden kleiner, Bauteile werden komplexer. Ja. Lieferzeiten kürzer, Durchlaufzeiten müssen geringer werden. Wie kann da euer klassischer Außendienst hier dem Unternehmen unterstützen mit seinem Know-how oder mit eurem Know-how im Konzern? Wie geht das wirklich praktisch vor?
Genau, also praktisch geht es so vonstatten, Vielleicht nochmal ein Punkt, was ja auch noch wichtig ist in dieser ganzen Maschinentransformation oder auch vor den Herausforderungen, die Kunden stehen, das ist ja auch der Kostendruck und gleichzeitig der Anspruch oder der immer größere Anspruch an Qualität. Ja? Was wichtig ist für unseren Außendienst oder für unsere Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich mit den Kunden zu tun zu haben, ist wirklich nicht nur dieses eine Problem anzuschauen. Also ich glaube, früher ging es darum, da habe ich dieses Produkt, das muss der Kunde produzieren und welche passende Maschine habe ich dazu. Und heute geht es darum, wie kann ich so effizient wie möglich meine Produktion aufbauen und vielleicht zukünftig skalieren. Wir haben 70% unserer Kundenbasis sind immer noch kleine und mittelständische Unternehmen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr viele Global Player, die versuchen in ganz unterschiedlichen Regionen dieser Welt eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Fertigung aufzubauen. Aber wenn jetzt unser Außendienst zu kleinen und mittelständischen Unternehmen geht, sie nicht nur mehr anguckt, okay, das Endprodukt, wie kann ich das jetzt, nur dieses eine Endprodukt, effizient produzieren? Wie schaut der gesamte Zyklus aus? Wie ressourcenschonend kann ich das machen? Wie energieeffizient, weil wir einfach hohe Energiekosten haben? Und das sind ja alles Punkte, die vielleicht vor ein paar Jahren nicht so eine große Rolle gespielt haben, als es vielleicht heute der Fall ist. Und das ist das, wo unsere Mitarbeitenden oder Kolleginnen und Kollegen sich als Lösungsanbieter sehen. Und das ist jetzt kein Marketing-Floskel, sondern wirklich etwas, was bei uns ganz tief in der Strategie drinnen ist, zu sagen, okay, wir sind Berater für diesen ganzen Fertigungsprozess jetzt und auch in der Zukunft. Wir müssen uns anschauen, wie du vielleicht heute oder auch skalierbar in der Zukunft Digitalisierung denkst oder Automatisierung. Und vielleicht ist es ein kleines Unternehmen, der sich jetzt in diesem Moment nur diese eine Maschine leisten kann und vielleicht aber in 2 oder 3 Jahren eine Automatisierung oder vielleicht auch schneller dazu bekommt. Das heißt, diese Maschine muss heute schon die Möglichkeit haben, später eine Automatisierung nachzurüsten oder im digitalen Prozess auch Digitalisierungsoptionen nachzurüsten.
Ihr bietet jetzt die ganzen Prozesse, bietet jetzt Lösungen und Produkte für alle Bereiche. Also ist jetzt natürlich kompletter Bereich der Werkzeugmaschine, habt aber dazu passende Automatisierungslösungen unterschiedlicher Art und Weise.
Genau.
Ist natürlich mit euren Soft-, also digitalen Tools bestens ausgestattet, könnt ihr die Unternehmen ganzheitlich supporten.
Genau.
Kann ich nur bestätigen, egal wo ich in Österreich bin, wenn ich einen Kunden treffe, der eure Produkte im Einsatz hat, ist das meistens der Fall, dass es eben genau so funktioniert.
Ja.
Trotzdem, es ist jetzt momentan extrem schwierig, für viele Unternehmen zu investieren, weil die wirtschaftliche Situation eben schwieriger geworden ist die letzten Jahre. Warum ist es gerade trotzdem jetzt so wichtig, zu investieren? Siehst du das?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur zu investieren, sondern klug zu überlegen, wie die Zukunft ausschaut. Und ich weiß, das ist in der aktuellen Situation nicht ganz einfach. Wir müssen aber bedenken, dass ein Stillstand im schlimmsten Fall die Wettbewerbsfähigkeit kosten kann. Und es geht jetzt nicht darum, schnell hoch zu investieren, sondern kluge Entscheidungen zu treffen. Auch die eigene Produktion zu überdenken, was jetzt Effizienz anbelangt, was Effektivität anbelangt, was eine Zukunftsorientierung anbelangt. Und das merken wir auch massiv bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass jetzt gerade so ein bisschen so ein Turnaround stattfindet. Auch jetzt nochmal zurückzukommen auf letzte Woche oder auf die letzten 2 Wochen beim Open House Pfronten, dass viel mehr Kunden genau in so eine Richtung denken. Und ich glaube schon, dass es diesen Mut braucht, jetzt Entscheidungen zu treffen für die Wettbewerbsfähigkeit von Österreich, von der Dachregion oder auch von Europa. Absolut wichtig, auch jetzt diese mutigen Entscheidungen zu treffen. Und die müssen nicht immer jetzt in dem Moment an eine hohe Investition gebunden sein, ja? Sondern wirklich zu sagen, wie statte ich mich jetzt aus? Wie kann ich jetzt in Produkte investieren, die ich später auch nachrüsten kann, die ich skalieren kann? Und das ist jetzt gerade auch, man sagt immer so, Krisen sind Chancen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, finde ich zumindest ganz persönlich so. Man kann, ja, das sind einmal so, da kommen wir stärker aus der Krise raus und dann ist wieder alles gut. Wir wissen heute, dass Technologien und Märkte verändern sich und zwar unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Ja, das ist Fakt und ich glaube, das wird auch so bleiben. Und wir müssen wirklich daran denken, wie können wir jetzt unsere Fertigungen, unsere Technologien so anpassen, um auch flexibler zu reagieren in der Zukunft. Und das sind die Herausforderungen und da gilt es, mutige Entscheidungen zu treffen.
Du bist, hast du ja schon gesagt, auf allen Regionen dieser Welt unterwegs, kennst die industrielle Struktur der Welt. Wie siehst du speziell den Dachraum oder auch insbesondere vielleicht auch Österreich im Vergleich zu anderen Regionen? Wie sind wir da aufgestellt? Wir haben heute schon gesprochen, wir haben extrem viele Hidden Champions in Österreich. Ja. Wir haben sehr viele Familienunternehmen, die leidenschaftlich das seit vielen Jahren mit Leidenschaft machen. Wie siehst du uns da im weltweiten Vergleich aufgestellt?
Also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, so sehe ich das. Und klar ist Österreich im Vergleich zum globalen Markt relativ ein kleinerer Markt. Aber wir haben hier in Österreich oder in der Dachregion, wie du richtig sagst, eine ganz starke klein- und mittelständische Basis. Und das ist eine unfassbare Stärke, wenn es auch um Leistungsfähigkeit, um Know-how geht. Weil wir brauchen in Europa jetzt nicht über Lohnkosten diskutieren. Das brauchen wir nicht. Aber wo wir unsere Stärken haben können, ist, wenn wir jetzt mutige Entscheidungen auch treffen oder da jetzt auch wirklich in die Zukunft zu denken, dieses Know-how bewahren, diesen Qualitätsanspruch, diese Leistungsfähigkeit, die wir hier haben, insbesondere Österreich, Dachregion, da sehe ich einen riesen Vorteil. Und ich sehe ja immer so diesen Blick von außen auf uns, ne? Und ich wünsche mir, dass wir da auch ein bisschen mehr Optimismus haben und uns auf diese Stärken auch wirklich konzentrieren.
Selbstvertrauen, ich glaube.
Das Selbstvertrauen auch, ne? Weil der Blick von außen auf uns, sei es jetzt Österreich, Deutschland, das ist richtig ein guter. Und die wird oft in letzter Zeit auch in Japan gefragt, ja, die das auch mitkriegen, wenn jetzt da so, immer so in der Presse oft sehr viel Negatives steht über Deutschland oder über die Politik oder über die Wirtschaft. Weil die sehen uns immer noch als zuverlässigen Partner, auf Partner, die auch langfristig denken, auf großes Wissen, das wir hier haben und auf vor allem diesen Qualitätsanspruch und die Leistungsbereitschaft. Und wir dürfen da ruhig auch sehr selbstbewusst reingehen. Und ich meine, Österreich ist auch toll im Export. Ne? Unser Ansehen im Ausland ist wirklich ein sehr, sehr gutes, auch ein sehr sympathisches. Und wir dürfen da ruhig selbstbewusst auch reingehen. Da möchte ich nur ermutigen und bestärken.
Super. Made in Austria zählt noch immer.
Ja, absolut.
Es gibt jetzt zwei Dinge, die vielleicht, weiß nicht, ob du das besprechen willst. Das ist das eine Politik. Was kann die Politik ein bisschen tun, Standortsicherung in Europa zu machen? Andererseits ein bisschen Vision von DMG-Mora-Seite. Wann geht es endlich wieder bergauf? So richtig bergauf. Wie siehst du die zwei Punkte?
Also wo geht es richtig bergauf? Ich würde mir auch wünschen, dass es da ein spezielles Datum gibt. Das gibt es aber leider nicht. Ne? Das, auch wenn wir uns das alle wünschen würden und es würde der Tag X kommen und ab dann geht es bergauf, das wird nicht der Fall sein. Was wir aber jetzt tun können, und ich glaube, da sind wir jetzt gerade, wir sind ja gerade auf so einem sehr speziellen Punkt in der industriellen Entwicklung, dass wir jetzt wirklich diesen Mut haben, Entscheidungen zu treffen und vor allem auch in Prozessen zu denken. Nicht nur in diesen einzelnen Produkten kann ich jetzt eine Maschine kaufen oder eine Automatisierungslösung, sondern wirklich in Prozessen für die Zukunft zu denken. Und das meine ich jetzt auch mit Chance, die wir jetzt gerade haben. Und das finde ich gerade einen ganz wichtigen Punkt gerade in dieser industriellen Geschichte, in der wir da gerade stehen, weil die Technologie wird sich weiterentwickeln. Ne? Auch die Märkte werden sich weiterentwickeln. Und die Frage ist, was machen wir jetzt gerade aus dem Punkt. Ja. Und da sehe ich aber mittlerweile gute Signale, wo ich wirklich der Meinung bin, dass wir da jetzt eine gute Chance haben, weil Maschinenbau und auch Automatisierung, wir stehen am Anfang von Wertschöpfungsketten. Und um das jetzt ein bisschen weiterzudenken, wenn wir oder unsere Kunden, unsere Unternehmen, unsere Partner diese Wertschöpfung oder diesen Beginn der Wertschöpfung effizienter und effektiver denken, dann hat das eine Auswirkung auf die komplette europäische industrielle Basis. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Das ist ein Fakt, das meine ich auch mit dem Selbstbewusstsein. Ne? Wenn wir im Maschinenbau und in den Automatisierungen jetzt effizienter und effektiver denken, hat das eine Auswirkung auf die komplette europäische industrielle Basis. Punkt. Das ist nun mal so der Fall. Und ich bin jetzt kein Freund, der mit dem Finger auf die Politik zeigt. Und ich bin auch kein Freund, dass die Politik mit dem Finger auf die Wirtschaft zeigt, weil ich bin der Meinung, das passiert immer nur im gegenseitigen Dialog, der ist nicht immer einfach, aber der funktioniert trotzdem. Wir haben aber in der Wirtschaft, glaube ich, Möglichkeiten, schneller zu agieren und zu reagieren, als es vielleicht in einem politischen System ist. Und da sehe ich schon auch Chancen für die Wirtschaft, dass wir jetzt nicht sitzen und abwarten, bis politische Entscheidungen getroffen werden. Und das will ich jetzt auch überhaupt nicht kleinreden, weil ich weiß, es ist ein Kostendruck da. Ja, es ist eine große Bürokratie oder bürokratische Hürden da. Wir wissen aber auch, dass eine Bürokratie sich nicht von heute auf morgen reduzieren lässt. Ja, und das jetzt abzuwarten, wäre meines Erachtens fatal, sondern wir müssen schauen, was wir in der Wirtschaft, was wir in der Industrie jetzt bewirken können, um die Situation besser zu machen. Und das heißt, auf die nächste Generation schauen. Wie können wir, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, jetzt unsere industrielle Fertigung neu denken. wie können wir uns aufstellen für die volatilen Märkte? Und unsere Branche war immer schon volatil. Ja, das muss man auch mal sagen. Wir waren immer schon, Maschinenbau ist immer ein volatiles Geschäft gewesen, immer schon ein volatiles Geschäft gewesen. Und ich glaube, das müssen wir berücksichtigen und trotzdem diese Entscheidungen jetzt treffen. Absolut wichtig.
Super Perspektive. Danke dafür. Heute haben wir schon gesprochen sehr viel über Nachwuchs, über Fachkräfte. Ja. Mhm. Möchte ein bisschen zu diesem Thema kommen. An unseren Stärken kann man wirklich sagen, ist unsere Facharbeiterausbildung.
Ja.
Das ist in Österreich natürlich schon immer so gewesen, ein duales System, aber in Deutschland ähnlich. Gerade im Dachraum macht uns das stark, das Know-how der Mitarbeiter. Trotzdem spricht man von Fachkräftemangel. Trotzdem ist das Thema Zerspannungstechnik nicht so attraktiv bei jungen Menschen natürlich. Mhm. Was kann man dagegen tun? Was macht ihr dagegen? Du bist extrem viel in dem Bereich Nachwuchsförderung tätig, liegt da am Herzen, das weiß ich. Wie siehst du die Situation?
Ist ein absolutes Herzensthema, weil ich bin der Meinung, wir müssen die Industrie von heute an die industrielle, die Realität der industriellen Fertigung anpassen. Also sprich, Industrie ist heute Hightech. Maschinenbau, Automatisierung, das ist heute Hightech, das ist vernetzt, das ist in vielen Fällen global. Aber dieses Bild nach außen ist noch nicht so. Ja, Industrie ist oft, wird oft verbunden mit, ja, das ist halt so ein bisschen schmutzig und ein bisschen dreckig und Schichtarbeit und Wochenendarbeit und so weiter. Aber das ist heutzutage nicht mehr der Fall oder in vielen Fällen nicht mehr der Fall oder wandelt sich auch gerade. Ne? Wie gesagt, das ist Hochtechnologie und ich glaube, das müssen wir auch der nächsten Generation vermitteln. Und das machen wir in ganz vielen Bereichen oder wir arbeiten ja jetzt nicht nur mit Forschungseinrichtungen oder Universitäten zusammen, wo vielleicht Studenten das heute schon wissen, sondern es geht ja um die berufliche Ausbildung oder um die berufliche Bildung. Und deshalb ist mir jetzt als Beispiel des Training Center jetzt im Fronten so wichtig, weil wir da auch zeigen, okay, konventioneller Maschinenbau, aber eben Robotik, wie gehen wir mit der KI um? Welchen Einfluss hat die KI auf die industrielle Fertigung der Zukunft? Und dieses Bild zu vermitteln, dass Industrie eine ganz andere Realität mittlerweile ist und auch am Anfang von diesen Wertschöpfungsketten steht, das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, auch diese nächste Generation, die denken ja auch sehr viel in Sinn, in Purpose, ne? Wie man so schön sagt. Also ich möchte was machen, was sinnstiftend ist. Und ich finde, da ist der Maschinenbau ist absolut sinnstiftende Branche, weil alles, was wir machen oder was mit unseren Maschinen gemacht wird, ist am Endeffekt beeinflusst unser tägliches Leben. Ne? Mobilität, so viele Dinge, Medizintechnik, ne? Semikontaktorindustrie. Also das sind so viele interessante Branchen, Kommunikationsbranche, alles. Und ich glaube, das zu vermitteln, diese Wissenslücke zu schließen, das finde ich ganz extrem wichtig und deshalb setze ich mich dafür auch ein und wir brauchen die nächste Generation.
Ich bin oft unterhalten mit anderen und da haben wir immer drüber gesprochen, die Ausbildung muss sich ändern, die muss sich anpassen
an
die Realität.
Ja, total.
Ich spreche immer vom digitalen Fertigungsmanager, den sehe ich so ein bisschen als Ausbildungsweg, den man einschlagen muss irgendwo. Gibt es bei euch die Initiativen innerbetrieblich, wo ihr sagt, okay, wir müssen unsere Leute genau in dieses digitale Thema mehr fördern, damit ergänzend?
Auch, ne? Also das heißt, ich meine, eine Digitalisierung, die wird uns begleiten und die wird auch steigen. Ne? Also das steht ja komplett außer Frage. Ich bin dennoch der Meinung, dass auch unsere jüngere Generation auch einmal die Basis lernen muss, um zu verstehen, woher kommen wir oder was ist eigentlich die Basis der Industrie oder eines Maschinenbaus. Und gleichzeitig müssen wir die jungen Leute auch begleiten, wenn es darum geht, wie leben wir die Digitalisierung, aber genauso unsere bestehenden Kolleginnen und Kollegen. Ne? Also die Mitarbeitenden von heute, die müssen einfach ein lebenslanges Lernen, ist für uns alle wichtig, absolut. Und deshalb begleiten wir da auch Mitarbeitende genau in diese Richtung. Was bedeutet KI? Das ist ja kein Selbstzweck, sondern künstliche Intelligenz oder das, was wir mit Daten machen können oder dieser Schatz an Daten, die zukünftig wichtig sein werden. Wie gehen wir damit um? Und heißt ja nicht immer selbstredend, dass eine KI oder eine Automatisierung die Menschen ersetzt, ja, sondern es wird sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, wandeln. Ja, wir müssen die Mitarbeitenden befähigen, genau diesen Wandel mit uns mitzugehen. Und deshalb ist dieses lebenslange Lernen absolut wichtig.
Wahrscheinlich nicht nur in der Industrie, es ist in allen Bereichen wichtig.
Absolut, ja.
Ich sehe es als Chance für unsere Branche, genau diese Themen. Die jungen Leute müssen wir nur irgendwo abholen, noch,
ja.
noch mehr abholen.
Noch mehr abholen.
Das, das sind unsere Ausbildungszentren, ja. sind da gefordert, aber auch vielleicht ein bisschen die Politik ist meiner Meinung nach schon gefordert, um im Bereich der Ausbildung hier Initiativen zu setzen, ein bisschen mehr Werbung zu machen für die Industrie.
Ja.
Das fehlt mir noch ein bisschen.
Kann ich nur unterschreiben. Ja.
Würde ich mir wünschen. Bald ist die Interdol in Wels. Da werden wir auch zum Thema Ausbildung einen eigenen Tag haben. Die Messe in Wels ist für alle, die es nicht wissen, die größte Fertigungsmesse Österreichs. Und da wird der erste Tag im Zeichen der Ausbildung stehen.
Sehr gut.
Und da ist mir jetzt persönlich ganz wichtig, für das nochmal Werbung zu machen.
Ist ganz wichtig. Wir haben letzte Woche im Fronten weit über 1000 Schüler aus allen möglichen Schulen gehabt, um genau das zu machen, um das Haus zu öffnen, um die Fertigung zu öffnen oder wie du jetzt sagst, bei der Interdol Wels eine Plattform zu zeigen und sagen, okay, das ist die Industrie, schaut euch mal das an, schnuppert es da mal rein, besucht vielleicht später auch Firmen, öffnet alle eure Fertigung und zeigt der jungen Generation, was Fertigung heute bedeutet. Ja.
Kurzer Themenwechsel, ihr plant, in die Europazentrale in München zu errichten. Mhm. Wie ist der Stand?
Bau läuft, ja. Ich muss immer auf Holz klopfen. Im Moment auch noch im Plan. Wir wissen alle, wie das ist bei Baustellen. Ja. Gell? Da kann sie immer noch ganz schnell was tun, aber im Moment sind wir im Plan und wir schaut jetzt im Moment ganz gut aus, dass wir Anfang nächsten Jahres einziehen. Ne? Also es wird die Europazentrale für DMG Morin, wo wir nicht nur Funktionen, europäische Funktionen zusammenholen und Abteilungen, sondern wir werden dort auch einen großen Showroom haben. Es wird so der erste wirkliche Showroom in einer Stadt sein. Also wir haben ja sonst immer unsere Werke ein bisschen ländlich und die Showrooms sind alles ein bisschen außerhalb und das ist ja wirklich in der Stadt München. Und genau aus dem Grund, wir wollen Fertigung zeigen. Also es wird auch die eine Seite des Showrooms wird komplett aus Glas sein. Wir gehen dort in so einen neu gestalteten oder jetzt im sich Bau befindenden Campus. Und da ist dann ein Gebäude, ist dann komplett dort das Europa, die Europazentrale von DMG Mori. Und eben auch da die Fertigung und die Industrie in die Stadt zu bringen und das Haus zu öffnen, auch für die nächste Generation, für Schulen, für alles Mögliche an Ausbildung auch.
Also wir treffen uns nächstes Jahr
wieder. Ist ja auch für Österreich natürlich nicht allzu weit weg. München ist super. Liegt perfekt und also wie gesagt, für Kunden, Partner und auch die breite Masse da auch die Industrie zu erklären und auf das freue ich mich schon richtig. Also das wird ein tolles Gebäude und vor allem inhaltlich wird es sehr spannend.
Wie groß wird der Showroom?
Also der Showroom, wir planen dort aktuell 20 Maschinen und Automatisierungslösungen. Also es wird schon relativ groß werden, ne? Wo es einerseits um wo wir Testcards machen können für unsere Kunden, aber eben auch Workshops für die nächste Generation, also auch für Schulen. Wir sind da schon mit allen möglichen Institutionen in München auch in Kontakt. Also jetzt nicht nur auf universitärer Ebene oder mit dem Unternehmertum oder der Technischen Uni, sondern eben auch mit, gibt es auch Vereine, die heißen die jungen Tüftler, wo die da auch für Kinder Workshops machen, das wir dann dort auch anbieten wollen. Also das wird ganz ein breites Publikum sein, das wir dort begrüßen dürfen.
Zum Abschluss möchte ich ein bisschen über die Zukunft sprechen. Mhm. Wo geht deiner Meinung nach die Reise hin in der Fertigungstechnik? Wie siehst du uns in 15 Jahren hier in Europa aufgestellt?
Also wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen...
Schwierige Frage.
Schwierige Frage. In die Zukunft können wir alle nicht schauen. Ich glaube, da würden wir es ja alle leichter tun, wenn wir das so... Müssen wir auch, ne? Wir müssen ja auch diese Visionen haben oder wir brauchen ja auch diese langfristigen Ziele. Deshalb finde ich die Frage durchaus absolut berechtigt, weil das... Wir müssen ja alle nicht... Ich kann ja nicht von unseren Kunden verlangen, denkt sie die Zukunft und wir würden es nicht tun, genau. Ich bin der Meinung, dass die Industrie der Zukunft auf jeden Fall eine sehr wohl durchdachtere sein wird. Also sprich jetzt mit durchdacht meine ich nicht nur in einzelnen Lösungen zu denken, wie wir es vorher schon gesagt haben, nicht nur in einzelnen Produkten, sondern wirklich den ganzheitlichen Prozess zu denken, von der Digitalisierung über die Automatisierung, über die Nachhaltigkeit. Also mit Nachhaltigkeit meine ich auch, wie ressourceneffizient können wir in der Zukunft arbeiten und produzieren. Sicherlich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, dass ich mir wünsche, dass wir in 10, 15 Jahren auch wieder ein Selbstbewusstsein für unsere industrielle Basis in Europa haben, dass wir uns weniger abhängig machen. Ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Dinge, auch wenn es jetzt um Ressourceneffizienz geht, ne? Und die Prozesse werden mit Sicherheit auch digitalisierter sein, aber trotzdem eine menschenzentrierte Transformation, die ist mir ganz besonders wichtig. Ne? Also, dass der Mensch wird jetzt nicht komplett verschwinden aus diesem Prozess. Es wird auch mit der Automatisierung nicht, sondern wir werden repetitive Aufgaben einer Automatisierung übergeben oder einer Automation. Aber der Mensch wird trotzdem der zentrale Treiber sein, der die Entscheidungen trifft, der befähigt ist, neu zu denken oder auch gewisse Dinge zu analysieren und Entscheidungen treffen. Also die Entscheidungen, die werden vom Menschen fallen. Aber diese repetitiven Aufgaben, die werden zunehmend sicherlich die Automatisierung übernehmen und die Digitalisierung wird uns dabei unterstützen. Absolut.
Also die Smart Factory wird Realität werden natürlich.
Ja.
Wird nicht gehen ohne die.
Wird nicht gehen ohne die. Und wir dürfen auch nicht nur immer an die wahnsinnig großen Kunden denken, die das ja vielleicht heute schon leben. Oder vielleicht auch einige große Mittelständler, sondern damit meine ich, das lässt sich auch im Kleinen denken. Ne? Also es lässt sich auch mit ein, zwei Maschinen und den passenden Automatisierungen oder vielleicht KI-Lösungen entsprechend denken oder mit den richtigen Softwarelösungen. Und in die Richtung wird es gehen.
Und demgemäß wird Teil davon sein von dieser Zukunft.
Ja, werden wir. Das sage ich auch ganz selbstbewusst, eben weil wir diese Lösungen heute schon mitdenken und im Prozess denken müssen und nicht im einzelnen Produkt.
Nächste Mal, wenn man in Österreich die MG-Moore besuchen kann, außer in Stockerau natürlich.
Natürlich, ja.
Du bist in einem Technologiezentrum dort. Ist die Intertone Welt, ich habe es vorher schon angesprochen.
Genau.
Ihr seid mit drei Maschinen vor Ort, glaube ich, ist mir gesagt worden. Vielleicht die Rolle für dich der Messen allgemein, dass man darüber sprechen ist, ist natürlich auch immer gewesen, einer der größten Aussteller auf Fachmessen. Habt sehr viel Technologie immer gezeigt, Visionen gezeigt, wo die Reise hingeht. Wie wichtig ist das nach wie vor für euch?
Also Messen wandeln sich und das meine ich jetzt nicht negativ. Ja? Messen waren vor etlichen Jahren noch wirkliche Produktshows. Und ich glaube, von dem geht es weg. Also wir werden nach wie vor Produkte zeigen, aber ich merke das auch, dass Kunden oder Besucher, nennen Sie mal Besucher, auf Messen gehen, um sich generell zu informieren. Ja, die wollen wissen, die wollen sich mit Leuten austauschen. Dieser Austausch oder auch das, was passiert gerade am Markt, was sagen andere dazu? Wie kann ich mir Wissen aneignen? Was gibt es gerade? Ich muss jetzt vielleicht gerade keine Kaufentscheidung treffen, aber vielleicht muss ich das in, weiß nicht, 5, 6 Monaten tun. Und deshalb werden diese Messen immer mehr zu einem Austausch, zu einer Plattform für Austausch und Kommunikation. Das ist so eine Tendenz, die wir auf allen Messen weltweit sehen. Generell ist es ja so, dass die Besucheranzahl der Messen ja zurückgeht. Das ist hauptsächlich ein europäisches Thema, muss ich auch sagen, jetzt im Vergleich zu anderen. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Austausch ganz wichtig und essentiell. Und das bieten eben Messen und Fachmessen. Wir waren früher auf, ja, ich weiß nicht, Unmengen an Fachmessen. Wir haben das auch reduziert. Wir gehen jetzt eher punktuell auf Fachmessen, öffnen dafür aber unsere Häuser, unsere Showrooms, unsere Werke, um da eben auch den Kunden die Möglichkeit für solche Plattformen zu geben. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Fachmessen sehr wichtig sind und es auch in der Zukunft bleiben, aus genau dem Grund. Die Frage ist nur, wie leben wir Messen? Ne? Also wenn ich jetzt heute sage, ich mache jetzt nur einen Messestand und da stelle ich zwei Produkte hin oder drei und warte, dass der Kunde kommt und die kauft, dann wird das nicht erfolgreich sein. Ja. Du hast vielleicht einen Glückstreffer, aber ich glaube, diese Zeiten sind vorbei, weil Wenn ein Kunde heute einen Bedarf hat, hat er 70% der Informationen sich bereits über die digitalen Medien schon geholt, bevor er das erste Mal mit einem Vertriebskollegen spricht. Ja, das sind auch Fakt, das hat sich auch massiv geändert durch die vielen Kommunikationskanäle. Umso wichtiger wird aber der persönliche Austausch werden. Und deshalb sehe ich hier eine große Relevanz für die Fachmessen, wo das Fachpublikum zusammenkommt, sich austauscht, voneinander lernt, vielleicht Vorträge hört, im Gespräch ist, One-to-One-Gespräch, ganz wichtig. Also diese Relevanz, die bleibt aber anders. Diese Art und Weise, wie wir Messen leben, hat sich gewandelt und ich denke, das wird sich auch weiterhin so wandeln.
Glücklicherweise ist eine der Recherchequellen auch Fachmedien.
Also absolut, genau. Ja, ist so, absolut.
Wir haben gerne gelesen auch von unseren Lesern, glücklicherweise. Abschließend, was treibt dich persönlich an, immer wieder aufs Neue so viel zu leisten? Ich weiß, ich kenne dich, du bist extrem viel unterwegs, du arbeitest viel, muss ich sagen, das bringt der Job mit sich natürlich. Ja. Aber was treibt dich da täglich aufs Neue an, das zu tun? Oder wo holst du deinen Ausgleich her? Kann man das vielleicht verraten?
Also was treibt mich an? Ich habe es vorher schon gesagt, dass wir gerade an einem sehr, sehr bedeutenden Punkt in der industriellen Fertigung und in der industriellen Entwicklung stehen. Die Technologien entwickeln sich rasant, die Märkte Und mich treibt auch an, Teil dieser Transformation zu sein oder da auch wirklich eine aktive Rolle zu spielen, um das mitzubegleiten und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Zwischen Technologie, Märkten, deren Veränderung, aber auch den Menschen und das zusammenzubringen. Das ist so, was mir wirklich total antreibt und auch jeden Tag da Teil zu sein und diese Verantwortung zu übernehmen. Und den Ausgleich, den finde ich in der Natur. Also ich muss dann auch mal raus und bin am Wochenende viel in der Natur unterwegs. Und das ist dann so mein Ausgleich, wo man dann auch wieder einen klaren Kopf wieder kriegt, damit man auch wieder neu auf neue Ideen kommt und sich die Energie schöpft. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass da auch die Balance da ist, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mir einen Tag und zwei, wo ich einfach abschalte und in die Natur gehe und dann geht es wieder Vollgas voran. Genau.
Eine Botschaft zum Abschluss vielleicht? Gibt es eine Botschaft, die du gern mitgeben würdest auf dem Weg?
Ja, wenn du mir so fragst, schon. Ich wünsche mir, dass wir insbesondere in Europa und natürlich auch ganz besonders in der Dachregion und in Österreich, als Österreicherin muss ich das sagen, mir wieder wünsche, dass wir einen gewissen Optimismus wieder haben, dass wir das Selbstbewusstsein haben, was unsere Stärken sind. Und ich kann sehr gut verstehen, wie schwierig die Lage ist in allen möglichen Bereichen. Aber nichtsdestotrotz stehen wir wirklich mit den Produkten oder mit dem, was wir in der Industrie machen, am Anfang von einer wichtigen Wertschöpfung. Und wir sind auch die Basis einer industriellen, einer industriellen Stärke für Europa. Und dieses Selbstbewusstsein dürfen wir haben. Und wir müssen sicherlich Prozesse neu denken. Aber ich wünsche mir den Mut und das Selbstbewusstsein, dass viele Unternehmen das machen, auch Initiativen ergreifen, nicht abwarten, weil ich bin mir sicher, jetzt ist der Moment, wo wir wirklich eine gute Basis legen können für die Zukunft und auch für die Zukunft Europas, definitiv.
Einen wunderschönen Abschluss, positiver Ausblick.
Total.
Auch persönlich kann, dass wir das schaffen hier in Europa, dass wir konkurrenzfähig bleiben, aber vielleicht die Technologie wieder, die Innovationskraft wieder finden und vielleicht hier in den nächsten Jahren viele Akzente setzen werden.
Wir haben großartige Unternehmen hier. Ja, gut. Absolut.
Herzlichen Dank, Irene, für deine Zeit.
Danke dir. Vielen Dank.
Toma, arigato.
Ja, genau.
Mach's gut.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst und freue mich auf ein Wiedersehen.
Ich mich auch. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Der Video- und Podcast X-Technik, Fertigungstechnik, Redaktion, Ingenieur Robert Fraunberger, Video- und Postproduktion, Karl Möstl und Michelle Pelloza. Eine Produktion von X-Technik Industriemarketing GmbH.